Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge des Schalke Podcast. Folge 132 haben wir. Und ja, es ist die Trainingslagerwoche, in dem Sinne würde ich es mal nennen. Weswegen wir natürlich einiges haben, worüber wir rund um das Trainingslager in Mittersill sprechen können. Was so die Eindrücke sind, wie die Stimmung vor Ort ist, beziehungsweise auch der Neue, der jetzt gestern dazugekommen ist, Felipe Sanchez. Und das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe live mir zugeschaltet aus Mittersill meinen Kollegen Frank Leschinski. Hallo und Glück auf, Frank.
Hallo, ich grüße dich. Guten Tag.
Ja, Frank, du bist ja am Sonntag schon angereist. Wie war so die Anreise? Ich habe gehört, es war lang.
Ja, es ist immer sehr, sehr lang. Ich bin mit zwei befreundeten Journalistenkollegen mit dem Auto angereist. Wir sind aber nicht gerast und haben uns auch Zeit gelassen. Aber insgesamt dauert so eine Fahrt schon um die 10 Stunden. Wir haben Glück gehabt, es gab keinen Stau und haben auch dann auch ausgiebig noch pausiert und sind dann hier am Sonntagabend angekommen. Der Himmel war bedeckt, das Wetter war gar nicht so gut. Es waren nur so 16, 17 Grad. Und am Montagvormittag war das Wetter immer noch unverändert. Aber dann öffnete sich der Himmel, wurde königsblau. Und als die Schalker dann ihre erste Trainingseinheit um 17 Uhr begannen, da wurde es plötzlich sehr, sehr schön und warm. Und dieser Zustand hat bis heute angehalten. Wir haben hier hochsommerliche Temperaturen um die 30 Grad. Ist eigentlich zu warm, um hart zu trainieren, aber darauf kann Trainer Karel Gerrards natürlich keine Rücksicht nehmen. Der Trainingsplatz liegt genau neben einem Freibad und dort ist Hochbetrieb. Aber das interessiert die Spieler natürlich nicht. Sie müssen sich darauf konzentrieren, dass sie die Trainingseinheiten gut bewältigen.
Ja, genau. Für die, die uns jetzt nur sehen, ihr werdet sehen, dass wir quasi nebeneinander sitzen, aber halt nicht nebeneinander in der Realität, sondern nur nebeneinander digital, weil Frank in seinem Hotelzimmer sitzt, was er in Mittersill hat. Ja, du hast schon angesprochen, hartes Training, was Karel Gerrards durchzieht mit seinen Jungs. Glaubst du, er hat daraus gelernt, dass in der letzten Saison oft kritisiert wurde, dass die Spieler nicht richtig fit gewesen sein sollen? Meinst du, das ist so einer der Anlässe, dass er sagt, okay, er zieht das Training jetzt durch, er macht das ein bisschen härter vielleicht auch und natürlich dem Wetter entsprechend wird es dann halt auch irgendwann angenehm warm oder glaubst du, er macht das einfach nur, weil es seine Art ist, weil es typisch Karel Gerrards ist?
Nein, das ist, glaube ich, typisch Karel Gerrards. Ich habe ja schon ein Trainingslager mit ihm erlebt in Albufeira und da war die Trainingsintensität im Vergleich zu früheren Trainern auch schon sehr hoch. Es ist nur so, dass dieses Trainingslager extrem kurz ist. Am Sonntag reist die Mannschaft ja schon wieder zurück. Also es ist noch nicht mal eine ganze Woche. Und der Trainer muss jetzt nun ja einen schwierigen Spagat hinbekommen. Er muss einerseits die konditionellen und mannschaftstaktischen Grundlagen legen für eine erfolgreiche neue Saison, muss aber gleichzeitig auch in den beiden Testspielen, die zu absolvieren sind, natürlich auch annehmbare Ergebnisse erzielen, weil es dann oft sofort wieder heißt, was ist da los, wenn die Ergebnisse nicht stimmen? Und das ist ein ganz schwieriger Spagat. Und ich bin mal gespannt, wie er den lösen wird. Ob er beispielsweise jeden Spieler dann immer nur 45 Minuten spielen lässt und dann in der Halbzeit durchwechselt. Oder ob er auch wirklich mal einige Spieler 90 Minuten lang spielen lässt. Das muss man abwarten. Aber ich finde schon, dass dieses Trainingslager eine enorme Herausforderung trainingsmethodisch auch ist, um die richtige Balance zu finden. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann am Sonntag aussehen wird.
Definitiv. Du hast jetzt zwei Punkte angesprochen, bei denen ich quasi einhaken würde. Einmal Trainingslager der Herausforderung. Ich würde behaupten, jetzt mal rein aus dem Stegreif raus, dass auch anhand von dem, was man so liest, ja, ist für einige auch eine Herausforderung im Sinne von vielleicht doch noch die letzte Chance zu kriegen auf Schalke, sich irgendwie nochmal an die Profis ranzuwagen oder ranzuschmiegen. Nämlich für einen Tobias Mohr beispielsweise oder einen Henning Matriciani. Ich kann mich daran erinnern. Ich meine, es war Ben Manga, der gesagt hat, ja, im Endeffekt kann jeder sich hier zeigen und präsentieren. Und das klingt für mich jetzt eher nicht so, als hätten diejenigen, die eigentlich ja als vermeintlich aussortiert gelten, nicht doch noch die Chance, sich irgendwie in den Kader wieder reinzuspielen, wenn sie jetzt gute Leistungen zeigen.
Das ist vollkommen richtig. Diese Sichtweise hat Ben Manga gegenüber den Journalisten auch nochmal betont, aber ich finde sie auch nicht so ungewöhnlich. Er hat ja sinngemäß erklärt, wenn jetzt einige Spieler, mit denen Schalke eigentlich nicht mehr plant, plötzlich sehr, sehr gute Trainingsleistungen bringen, warum soll Schalke dann sich nicht nochmal überlegen, doch noch auf sie zu bauen? Zumal ich weiß aus sicheren Quellen, dass bisher überhaupt noch keine Angebote für die Spieler, mit denen Schalke nicht plant, eingelaufen sind. Der Markt ist äußerst schwierig. Viele Vereine warten auch noch ab. Es hat ja auch gerade erst begonnen, das Transferfenster, das sich geöffnet hat. Und es schließt ja erst am 30. August. Insofern ist noch sehr, sehr viel Zeit. Und deshalb muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Natürlich kann es möglich sein, dass ein Tobias Mohr oder ein Henning Matriciani dann möglicherweise doch noch eine Chance bekommen. Andererseits, und das ist auch klar, Schalke 04 möchte seinen Kader verschlanken, will ihn auch verschlanken. Mittlerweile haben wir jetzt 29 Spieler hier und das ist einfach viel zu viel. Und deshalb sucht Schalke händeringend Abnehmer für einige Spieler, vielleicht auch für die jungen Spieler, dass man die vielleicht ausleiht oder dass einige der Jungprofis erst einmal für die eigene U23-Mannschaft spielen. Das wird man sehen. Also Karl Geraitz hat schon angedeutet, dass wohl nach dem Trainingslager noch einmal ein personeller Schnitt erfolgt. Dann kann er sich, dann hat er sich ein Bild gemacht über jeden einzelnen Spieler und wird dann vielleicht entscheiden, es hat noch keinen Sinn, dass du bei den Profis bleibst. Diejenigen müssen Spielpraxis sammeln und dass er dann sagt, geht zunächst erstmal in das Regionalliga-Team. Das ist alles möglich. Tobias Mohr, muss ich sagen, bemüht sich sehr, aber er hat eigentlich nie einen Zweifel daran gelassen, seit er auf Schalke ist, dass er eine gute sportliche Einstellung hat und sich bemüht. Warum Schalke nicht mehr mit ihm plant, das hängt wohl eher damit zusammen, dass er von der sportlichen Leitung als nicht so starker Kicker eingeschätzt wird, als dass er dem Verein auch helfen könnte. Kurios ist ein bisschen die Entwicklung bei Henning Matriciani. Kurios in dieser Hinsicht, weil er bei den Fans immer noch gefeiert wird ohne Ende. Als die Mannschaft das erste Mal auf dem Platz trainierte, wurde Henning mit großem Applaus begrüßt und die Fans haben wirklich Narren an ihm gefressen, sage ich mal, ein bisschen flapsig. Aber auch er wird es sehr, sehr schwer haben, ob sich da noch mal eine Tür öffnet. Wahrscheinlich muss Schalke sehr, sehr viel Geduld mitbringen und vielleicht werden diese Personalentscheidungen erst Ende August gefällt werden.
Ja, das kann ich mir,
Entschuldigung.
alles gut, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe es ähnlich, so wie du es jetzt analysiert hast, hätte ich es jetzt ähnlich sonst selber präsentiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dieses Trainingslager vielleicht auch einfach nutzt, um den Spielern A, eine Bühne zu geben, um sich präsentieren zu können für halt gegebenenfalls neue Vereine.
Richtig,
Und
richtig.
B, das habe ich gestern online gelesen und ich fand das auch gar nicht so, also die Aussage gar nicht so unabwegig. Wenn man natürlich sagt und öffentlich kommuniziert, wir wollen Spieler X, Y und Z loswerden, bringt man sich natürlich auch in eine Verhandlungsposition, die jetzt vielleicht auch nicht die beste ist, weil die Vereine, die
Ja.
dann aufnehmen wollen, halt auch darauf pochen können, ja, ihr wollt ihn ja eh loswerden, dann gibt uns den doch auch mal so günstig wie möglich, so ungefähr.
Das ist auch richtig. Das kommt noch hinzu. Das ist richtig, ja.
Ansonsten, du hast es angesprochen, Henning immer noch sehr beliebt bei den Fans. Ich habe da auch Videos gesehen, wo er wirklich mit sehr großem Applaus, also schon sehr außergewöhnlich großem Applaus im Vergleich zu allen
Ja.
anderen begrüßt wurde. Wir hatten ja direkt am Montag im ersten Training jemanden, der sich, ich will nicht sagen verletzt hat, aber es hat auf jeden Fall wehgetan, Justin Hekerin. Er stand dann ja am Dienstag wieder auf dem Platz. Jetzt war heute auch schon eine Trainingseinheit. War er auch wieder auf dem Platz oder hat man ihn vielleicht doch
Ja, er
noch
war
nicht?
auch wieder auf dem Platz. Das war ja nur eine sehr kurze Trainingseinheit, weil er heute Abend um 18 Uhr das Spiel ist gegen den dänischen Meister Midtjylland. Und es haben wohl heute Morgen dann einige Spieler noch länger trainiert, weil die wohl nicht zum Kader dann gehören werden heute Abend, darunter auch der Felipe Sanchez, was aber völlig normal ist und nachvollziehbar. Er ist erst am Dienstagmorgen um kurz nach 1 hier eingetroffen. Am Dienstag hat er nur lockeres Lauftraining gemacht und Karel Gerhards will sich ja erstmal ein Bild verschaffen, wie fit ist überhaupt dieser Spieler. Und dass er dann heute noch nicht wahrscheinlich zum Kader gehören wird, ist für mich völlig normal. Man muss da jetzt ihm erstmal ein paar Tage Zeit geben. Wobei generell auch bei Felipe Sanchez zu sagen ist, dass die Euphorie um ihn bei den Fans sehr, sehr groß ist, aber dass Ben Manga keine Gelegenheit auslässt, die Erwartung mal ein bisschen zu dämpfen, weil so ein junger Spieler, der jetzt aus einem völlig neuen Kulturkreis kommt, der kann ja nicht sofort funktionieren. Und er kommt ganz alleine hierher. Also er hat jetzt niemanden erstmal so Familie oder so, die kommt vielleicht später mal ihn besuchen, aber er ist erst mal ganz alleine hier. Deshalb fällt den Integrationsbeauftragten auch eine hohe Verantwortung zu, damit die Integration bei Sanchez sehr, sehr schnell klappt. Und Ben Manga hat auch in meinem Hintergrundgespräch ein schönes Beispiel erzählt von einem Frankfurter Spieler, als er noch in Frankfurter Diensten war, ein Brasilianer, den Namen verrate ich jetzt mal nicht, und der ist mit Ben Manga, nachdem der Transfer perfekt war, zurück nach Deutschland geflogen, und der Ben Manga hat ihm kurz vor der Landung gesagt, hör mal zu, hier ist es sehr, sehr kalt und es ist Schnee gefallen. Und da hat der Spieler ihn angeguckt, konnte mit dieser Information nichts anfangen. Aber als sie dann gelandet waren und er ausgestiegen ist, wollte er eigentlich sofort wieder zurück in die Heimat, weil er hatte weder Schnee in seinem bisherigen Leben gesehen, noch erlebt, noch gespürt. Und die Kälte, mit der konnte er natürlich auch nichts anfangen. Aber Ben Manga hat es natürlich dann geschafft, dass der Spieler doch geblieben ist, und der hat dann mit der Eintracht große Erfolge gefeiert. Und an diesem Beispiel kann man sehr, sehr schön sehen, dass die Integration eben von neuen Spielern, gerade aus anderen Kulturkreisen, wie wichtig die ist, damit der Spieler dann auch sportlichen Erfolg bei seinem neuen Verein haben könnte.
Definitiv, zu Felipe Sanchez noch kurz, der Vollständigkeit halber, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben sollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr viele sind, aber er ist linker Innenverteidiger, Linksfuß und wurde als dynamischer Spieler mit hohem Tempo vorgestellt. Und hat letzte Saison, ich habe nachgeguckt, tatsächlich 62 progressive Pässe gespielt. Das heißt also Pässe mit mindestens 10 Metern Raumgewinn nach vorne oder Pässe in die Box rein, also in den 16er. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Wie du schon sagtest, der Hype um ihn auf Social Media war sehr, sehr groß. Ebenfalls fand ich zumindest, um jetzt mal bei der Thematik Kader irgendwie zu bleiben, war die Euphorie sehr groß oder die Reaktion sehr groß, als vor dem Trainingslager Kenan Karaman seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat. Ich weiß nicht, ob du es ähnlich wahrgenommen hast oder ob du es anders wahrgenommen hast, aber ich fand zumindest, was ich auch in meinem Freundeskreis gehört habe, wurde das sehr, sehr positiv wahrgenommen, dass man den Vertrag mit dem Stürmer bis 2028 verlängern konnte.
Das ist richtig, der wird ja auch sehr bejubelt, wenn er vom Platz geht und das Training beendet ist. Die Fans freuen sich auch für ihn und freuen sich für den Verein. Und ich gehe auch fest davon aus und bin zu 100% sicher, dass Schalke jetzt bald verkünden wird, dass Kenan Karaman der neue Kapitän des FC Schalke 04 wird. Alles andere wäre eine Sensation, und das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Das wird jetzt bald verkündet werden, vielleicht heute noch, nach unserer Sendung, die wir jetzt hier aufzeichnen, dass nach dem Freundschaftsspiel vielleicht dann auch die offizielle Bestätigung kommt. Davon kann man vielleicht schon ausgehen, sonst im Laufe dieser Woche auf jeden Fall noch.
Davon gehe ich auch aus. Also wie du schon sagst, alles andere wäre für mich auch eigentlich ein Wunder, gerade wenn man auch sieht, wie wichtig er auch im letzten Jahr für die Mannschaft war und auch, also nicht nur mit seinen Toren, sondern auch mit seiner Art und Weise, wie er quasi auf dem Platz agiert hat. Deswegen, also ich wäre auch sehr überrascht, wenn dem nicht so wäre. Bevor wir auf vielleicht jetzt die beiden vergangenen Spiele und eventuell auch kurz auf heute Abend kommen, lass uns noch einmal auf gestern zurückschauen, auf den gestrigen Tag im Trainingslager. Da gab es nämlich jemanden, der, ich meine, nicht wieder auf den Platz zumindest zurückgekommen ist heute, zumindest was ich gehört habe. Brian Lassme hat Probleme am Oberschenkel. Ich weiß nicht, du hast das Training gesehen, war wieder da. Er sollte ja eigentlich untersucht werden erst noch.
Ja, aber es gibt von Schalke noch keine offizielle Diagnose. Am Montag, ganz am Ende des Trainings, da hat er wohl etwas am Oberschenkel gespürt und ist dann ein paar Minuten, aber auch nur vorzeitig dann vom Platz gegangen. Und am Dienstag hieß es dann von Schalker Seite, dass er eben Oberschenkelprobleme hat und erstmal nicht am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Und heute Morgen bei der Einheit hat er auch in Schalke haben so ein Zelt aufgebaut, wo Stabilitätsübungen, Koordinationsübungen vor der eigentlichen Einheit auf dem Platz stattfinden. Und da hat er sich nur im Zelt aufgehalten. Also es scheint so zu sein, dass er zeitnah jetzt erstmal noch nicht wieder zum Einsatz kommt. Man muss abwarten, was die Mediziner dann herausfinden. Muskuläre Probleme hat er ja schon öfter gehabt. Wir wissen ja, er ist ein sehr schneller, dynamischer Spieler und da kann sowas schon mal schnell passieren. Generell muss man aber sagen, lassen wir es zurzeit das einzige in Anführungskind Sorgenkind verletzungstechnisch. Ansonsten sind alle Spieler fit. Das ist schon mal sehr erfreulich. Die können also alles mitmachen. Und das ist ja auch für den Trainer sehr, sehr wichtig. Das sagt Karel Gerrits ja auch immer, hat er nach den ersten Freundschaftsspielen gesagt. Wichtig ist für ihn nicht nur, dass er alle Spieler mal sieht im Spiel, sondern dass sie auch alle verletzungsfrei aus den Partien herauskommen, weil ja eben die Belastungen sehr, sehr hoch sind. Und da ist es schon wichtig, jetzt gerade auch in dieser Phase, wo man sich auf die neue Saison vorbereitet, dass alle fit bleiben.
Definitiv. Jetzt kann man eigentlich dazu sagen, ist ein Trainingslager auch irgendwie immer ein Ort, wo man viele Eindrücke sammelt. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass du geschrieben hast, es sind so 400, 500 Fans ungefähr, die da sind, mit denen du ja auch schon die
Ja.
ein oder andere interessante Geschichte hattest, gerade als am Tag deiner Ankunft. Du führst ja wieder fleißig Tagebuch.
Ja.
Wie sind denn so generell auch jetzt mal abseits des Platzes so, du siehst ja die Zuschauer, wir haben auch schon so ein bisschen darüber geredet, manche Spieler werden explizit gefeiert. Wenn man so mal einfach nur so vorbeiläuft oder mal hört, was die Leute so sagen, wie sehen denn die, die da sind, das was da gerade passiert?
Also die Stimmung ist schon sehr, sehr gut und die Zuschauerzahl, also es waren wirklich jetzt 400 da und Schalke rechnet ja auch damit, dass noch ein paar Fans mehr kommen, wenn jetzt eben das erste Testspiel ist. Also es ist noch nicht abgeschlossen. Es kann durchaus sein, dass dann bei den nächsten Trainingseinheiten noch mehr Fans auftauchen. Es sind auch viele bekannte Gesichter, die ich von früher kenne, von anderen Trainingslagern. Viele sind ja auch Stammgäste, die begleiten den FC Schalke 04 überall hin. Und es war ganz witzig, hier ist der FC Bayern mit einem Camp von talentierten Jugendlichen auch vertreten in einem Nachbardorf. Und die Jugendspieler sind mal hier vorbeigekommen, haben sich das mal angeguckt aus Bayern. Und die waren völlig perplex, wie viel Zuschauer Schalke anzieht. Also das kennen sie gar nicht vom FC Bayern sozusagen. Und das hat die schon sehr gewundert, die bayerischen Jugendspieler, dass Schalke so die Massen anzieht. Generell ist so eine Art gespannte Erwartung. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der argentinische Verteidiger jetzt Felipe Sanchez natürlich ein bisschen Euphorie jetzt ausgelöst hat. Mit Argentinien verbindet man immer als Fußballnation eben, die einen großen Namen hat, dass Schalke es dann auch gelingt, aus diesem Land solch einen Spieler zu bekommen, auch wenn er erst 20 Jahre alt ist, das hätten viele Schalke schon gar nicht mehr zugetraut. Und das schürt so ein bisschen den Optimismus. Und natürlich auch Stürmer Süller hat natürlich bisher auch überzeugt. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen Hoffnung. Dann haben die Fans natürlich sich auch schon intensiv mit dem Spielplan auseinandergesetzt. Und da ist natürlich auch die Meinung, das ist mal ein Programm, mit dem man leben kann. Endlich mal wieder mit einem Heimspiel und Braunschweig, ohne den nahe treten zu wollen. Die haben ja in der letzten Saison auch lange gegen den Abstieg gekämpft. Das ist natürlich ein Gegner, den man schlagen kann. Und ein guter Start, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für die Stimmung, für das Ganze rumherum. Und deshalb, würde ich mal sagen, die Stimmung ist verhalten optimistisch.
Das klingt doch ganz gut. Lass uns bei Moussa Sylla bleiben, beziehungsweise zurückblicken auf das, was jetzt an Testspielen vor diesem Trainingslager passiert ist. Es gab ja einmal das 7:0 in Velbert, wird es, meine ich, richtig
In
ausgesprochen.
Ratingen gegen Velbert
Ja,
war das?
genau. Ja, genau. Und Musa Sylla hat ja direkt einen Doppelpack gemacht, hat sich positiv, in meinen Augen zumindest, sehr positiv gezeigt, hat einen guten Eindruck hinterlassen in der Halbzeit, in
Ja.
der er gespielt hat. Wie hast du ihn in dem Spiel wahrgenommen und was glaubst du, wie, also jetzt ist ein Testspiel natürlich immer irgendwas, wo ich zumindest persönlich sage, das darf man nie zu hoch werten, gerade die allerersten Testspiele darf man nie zu hoch bewerten, aber wie hat er dir gefallen und wo siehst du
Ja,
ihn?
das ist völlig richtig. Ich muss sagen, mir hat er schon bei der ersten Trainingseinheit gefallen, weil er A, einen austrainierten Eindruck gemacht hat und B, unheimlich schnell und dynamisch ist. Also es scheint wirklich so zu sein, dass Ben Manga, der ja als Entdecker gilt von vielen Spielern, die man gar nicht kennt, dass Schalke hier einen guten Griff getan hat. Aber ich gebe dir natürlich recht. Man muss erstmal noch abwarten, wenn die Gegner stärker werden. Dann, wie es dann aussieht, aber die ersten Eindrücke sind rundum positiv. Er hat ja auch bei dem Blitzturnier in Meppen geknipst und von daher scheint das wirklich ein guter Einkauf zu sein, auf jeden Fall.
Ähnlich Positives fand ich jetzt zumindest auch wieder, zumindest auf das 7:0 gegen Velbert bezogen war, oder hat für mich Paul Seguin gezeigt. Ich fand, er hat so ein bisschen an das angeknüpft, was er Ende letzter Saison gemacht hat, nämlich dass er halt aktiv sich irgendwie in Spiele einbindet, dass seine Leistungen auch besser geworden sind über die Saison. Das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Mal hier erzählt. Ich fand ihn sehr gut. Er war ja auch an 5 von 7 Toren, meine ich, beteiligt. Glaubst du,
Ja,
also.
das stimmt. Also es gibt ja so Spieler, die starten erst im zweiten Jahr durch, wenn sie einen Verein gewechselt haben. Also im ersten Jahr, vor allen Dingen im ersten Halbjahr, ist er ja überhaupt nicht zurechtgekommen. Da hatte ich auch Informationen darüber, dass er sehr, sehr mürrisch in der Kabine gewesen sei und sich schon zu Union Berlin zurückgesehnt habe. Aber mittlerweile hat er sich zusammengerissen oder hat sich besser eingefügt, integriert, wie auch immer. Und er gilt ja so ein bisschen auch als Lieblingsspieler von Karel Gerrards. Er ist auch für mich dann gesetzt im Mittelfeld zusammen mit Ron Schallenberg auf den defensiveren Positionen. Und es ist richtig, der Paul Seguin hat besonders in den ersten Testspielen eigentlich gute Leistung geboten und deshalb kann man jetzt große Hoffnung auf ihn setzen, dass er sich auf einem höheren Leistungsniveau noch stabilisieren wird.
Wie hast du, weil ich ein bisschen was über ihn, was das erste Testspiel auf jeden Fall anging, gelesen habe, wie hast du Armin Younes gesehen, gegen Felbert?
Ja, auch positiv, ganz eindeutig. Ich habe immer gesagt, wenn er sich in konditioneller Verfassung, in körperlicher Verfassung besser präsentiert, er soll ja jetzt auch die Sommerpause dazu genutzt haben, noch einige Kilos abzuspecken, dann kann er durchaus ein Gewinn für Schalke sein. Er hat unheimlich gute technische Fähigkeiten, hat eine gute Ballbehandlung natürlich, ist auch schnell und er könnte so ein bisschen Denker und Lenker im Schalker Mittelfeld sein, wenn er weiter jetzt hart an sich arbeitet, um sich noch ein bisschen bessere körperliche Verfassung zu bringen. Auch da gehört dann Younes für mich auch zu einem Schalker Hoffnungsträger. Das ist unbestritten.
Was ja eigentlich auch irgendwie, weil ich will jetzt nicht sagen bezeichnend ist, aber es hat, glaube ich, einfach keiner so richtig kommen sehen, weil man eher bei ihm so gedacht hat, ja, die Karriere plänkelt jetzt so ein bisschen aus. Dann tauchte er auf einmal auf Schalke auf, dann bekam er diesen Vertrag
Richtig.
von Schalke und jetzt,
Ja.
wie gesagt, im ersten Testspiel, er hat mir auch sehr gut gefallen, deswegen habe ich jetzt auch quasi explizit erstmal dich gefragt, was du meinst, aber ich kann das so unterschreiben. Also er hat mir auch gut gefallen, ich fand ihn belebend, wie du schon gesagt hast, man hat auch gemerkt, dass er irgendwie fit oder wieder fit wirkt.
Ja.
Und damit kann er, wenn er so halbwegs an das rankommt, was er schon gezeigt hat, was er kann, auf jeden Fall der Mannschaft weiterhelfen, zumindest in meinen Augen. Deswegen, ich bin da sehr gespannt. Lass uns auf heute Abend kurz schauen. Du hast ja gesagt, man spielt gegen den dänischen Meister und man hätte ja auch fast einen alten Aufstiegshelden aus der Wiederaufstiegssaison getroffen, der aber leider nicht mit ins Trainingslager gefahren ist vom FC, wie hast du es ausgeschaut, Midtjylland?
Ja, irgendwie so, ja.
Martin Freisel ist nicht dabei bei ihnen, weil er wahrscheinlich auf dem Weg zu einem anderen Verein ist. Das ist aber auch nicht hundertprozentig sicher, dass das so ist, aber es scheint
Ja,
so
doch,
darauf
das ist
hinaus.
hundertprozentig
Ah, okay.
sicher.
Es ist.
Da habe ich Informationen zu von einem Journalistenkollegen, der einen sehr guten Draht zu Martin Freisel hat. Der wechselt nach Portugal zu einem Verein, der von einem Milliardär gekauft wurde. Und dieser Milliardär wird jetzt sehr, sehr viel Geld investieren, nicht nur in neue Spieler, sondern auch in die Infrastruktur dieses Vereins. Und da hat er so, sag ich mal, finanziell einen Sechser mit Lotto mit Zusatzzahl gezogen, der Martin Freisel. Und deshalb ist er schon gar nicht mehr dabei, ist gar nicht mehr mit ins Trainingslager gefahren, sondern wird da jetzt in Portugal zeitnah einen Vertrag unterschreiben. Und deshalb fällt das Wiedersehen, auf das sich viele Schalker vielleicht schon gefreut haben, mit Martin Freisel fällt also definitiv aus.
Ja, okay. Wie gesagt, man spielt gegen den dänischen Meister. Was erwartest du jetzt? Ich will jetzt gar nicht so stark fragen, was erwartest du von der gegnerischen Mannschaft, sondern eher, was glaubst du, was man von Kari Gerards Mannschaft sieht? Also ist ja, er hat jetzt diese 3-5-2, wofür er ja auch irgendwie bekannt war, als er gekommen ist, versucht wieder zu etablieren. Er hat aber auch gesagt,
Ja.
er will sich nicht festlegen darauf, weil es ja im letzten Jahr hat er ja auch, musste er ja zwangsläufig auf diese Viererkette umstellen. Was glaubst du, womit kommt der heute um die Ecke? Wird es wieder diese Dreierkette oder versucht er es doch vielleicht erstmal nochmal mit der Viererkette? Gerade jetzt auch in Bezug
Ja,
auf
das
die
ist schwer zu
Neuzugänge?
sagen, da wage ich jetzt auch keine Prognose. Also ich glaube schon, er wird wahrscheinlich nochmal die Dreierkette probieren. Wird jetzt interessant sein zu sehen, überhaupt, wie er die Mannschaft aufstellt. Stellt er sie jetzt schon so auf, vielleicht eine Halbzeit lang, wie sie ihm vorschweben würde beim Zweitligastart gegen Braunschweig? Oder sagt er, ich wechsle erstmal noch durch und lasse mir noch nicht in die Karten schauen? Das muss man wirklich abwarten. Aber ich glaube schon, wie ich ihn einschätze, wird, sag ich mal, die Startformation schon ein bisschen zu großen Teilen so aussehen, wie er sich die dann vielleicht gegen Braunschweig vorstellt. Wobei man ja auch immer noch sagen muss, das dürfen wir nicht vergessen, dass Schalke nicht nur Spieler abgeben will, sie wollen ja noch welche verpflichten. Also es ist ja noch im Gespräch, dass zwei Stürmer ausgeliehen werden sollen, weil im Angriff die Personaldecke ja nicht so üppig ist. Und von daher muss man es sehen. Andererseits kann ich mir natürlich vorstellen, was du schon angesprochen hattest, dass auch Spieler, mit denen Schalke eigentlich nicht mehr plant, wie Matriciani oder Mohr zum Einsatz kommen werden, um die vielleicht nochmal ein bisschen ins Schaufenster zu stellen, um anderen Vereinen zu signalisieren, die sind doch nicht so schlecht, vielleicht könnt ihr die gebrauchen. Das kann natürlich auch sein.
Erstens das. Spannend finde ich vor allen Dingen, oder ich vermute, wahrscheinlich wird er beide spielen lassen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Im Tor, also persönlich würde ich sagen, das Rennen ist, auch wenn man das vielleicht nicht ganz so aus Schalke-Sicht kommuniziert, finde ich noch nicht ganz so gelaufen. Also ich traue beiden, also sowohl Ron-Torben Hoffmann als auch Justin Hegerin zu, dass sie sich da ein spannendes Duell liefern werden. Und ich würde auch aus meiner Perspektive die Prognose wagen, dass es noch nicht gesichert ist, wer von den beiden im
Also da muss
Finale
ich
Nummer
dir
1 wird.
vehement
Ja,
widersprechen.
okay.
Da muss ich dir vehement widersprechen, weil Karel Gerards hat kurz mit uns gesprochen nach dem ersten Training. Und da hat er also sinngemäß gesagt, wir hätten Hoffmann ja nicht geholt, wenn er nicht die Nummer 1 sein könnte. Also ich gehe davon aus, dass Hoffmann erstmal die Nummer 1 ist, zumal auch heute, wie sich abgezeichnet hat, Hegren hat heute länger trainiert, auch der als andere Torwart noch Luka Potlech. Und ich glaube, die werden beide gar nicht zum Kader gehören heute Abend. Und deshalb gehe ich eigentlich davon aus, dass Ron Torben Hoffmann die Nummer, also großer, sagen wir mal so, großer Favorit sein ist, dass er die Nummer eins erstmal ist und gegen Braunschweig im Tor stehen wird. Ja. Es gab ja auch immer Gerüchte darum, und ich hatte das auch geschrieben, wir hatten da eigentlich viele verlässliche Quellen, dass Hegerin sich schon damit beschäftigt hat, den Verein wieder zu wechseln, weil er eigentlich enttäuscht ist darüber, dass ihm jetzt wohl doch keine richtige Chance eingeräumt wird. Karel Gerards hatte ja in der Winterpause ihn über den Grünklee gelobt, hatte dann aber gesagt, der Junge muss Spielpraxis sammeln, deshalb Ausleihe nach Maas Mechelen. Und wenn er sich da gut bewährt, da bekommt er auch bei mir dann wieder eine Chance. So war die Botschaft zwischen den Zeilen. So habe ich das interpretiert. Aber jetzt scheint es ja wirklich so zu sein, dass Hegren doch dann eher wieder in der zweiten Reihe ist. Man darf auch Luka Potlech nicht vergessen. Der wird ja schon seit vielen Jahren als neuer Manuel Neuer gehandelt, weil er viele Parallelen zu Manuel aufweist. Und von daher könnte Hegren schon ins Grübeln kommen und sich vielleicht gegen Ende August, wenn dann absehbar ist, wie die Hierarchie im Torhüter-Team ist, dass er sich dann doch nochmal sagt, nee, also ich fühle mich hier nicht gerecht behandelt. Ich will dann doch den Verein wechseln, weil ich unbedingt spielen will.
Ja, okay, spannend, weil wie gesagt, René und ich saßen letzte Woche hier und wir haben beide so ein bisschen philosophiert, auch so ein bisschen ins Blaue hinein philosophiert, dass im Endeffekt eigentlich noch nicht so richtig klar ist, aber gut, die Information von Karagiraz kam ja jetzt dann auch erst Anfang dieser Woche. Ich habe sowas erwartet, aber ich meine,
Ja,
man weiß
genau.
es nie, wie du schon sagst. Er hat Justin Hegren eigentlich sehr, sehr ins Grüne auch gelobt. Er hat auch ja immer wieder betont, dass diese Laie nach Belgien ihm extrem gut tut, dass er sich extrem gut da
Genau.
präsentiert. Das hat er ja auch getan. Er hat auch einige Spiele da wirklich sehr, sehr gut gehalten, auch zu Null gespielt und so. Deswegen
Genau.
muss man da echt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Luka Potlech, klar, der ist im Kommen, in Anführungsstrichen, so will ich es mal nennen. Also ich denke, man wird ihn nicht, also man will ihn, glaube ich, langsam aufbauen. Das ist ja auch vernünftig bei einem jungen Torwart, das so zu
Ja.
machen. Deswegen, da wird sich, ich glaube, das wird spannend, wie sich das im Schalker
Ja, Luka
Tor
Potlech ist
entwickelt.
für mich, wenn ich so mit den Fans spreche, Mittersil, der ist unheimlich populär, jetzt schon. Also die Fans lieben ihn und das hängt natürlich mit seiner Vita zusammen, weil er auch in Gelsenkirchen geboren ist, hier jetzt viele Jahre gespielt hat und auch von der Statur eher an Manuel Neuer erinnert. Ich habe gestern Abend mit ihm ein Interview gemacht und war überrascht, er ist nochmal gewachsen. Ich hatte ihn vor ein paar Monaten mal bei einer Veranstaltung getroffen und jetzt hat er mir das bestätigt. Jetzt ist er schon nochmal hochgegangen auf 1,98 m, ist schon eine imposante Erscheinung. Und sein Vater ist auch hier im Trainingslager, der begleitet ihn die ganze Karriere lang, ist auch ein Urschalker, war früher Allesfahrer und die Familie ist fußballverrückt und sowas hört und liest der Schalke-Fan natürlich gerne. Und er ist auf jeden Fall perspektivisch gesehen jemand, den Schalke aufbauen will zur Nummer 1. Man muss abwarten, ob das gelingt, aber er hat ja auch international gespielt, schon in den Jugendnationalmannschaften, hat eine renommierte Berateragentur, die ganz oben mitspielt. Und wenn so eine Agentur sich solche jungen Spieler schnappt, dann kann man davon ausgehen, dass sie das nicht ohne Hintergrund machen.
Definitiv. Es würde ja auch so ein bisschen in die, also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen würden, würde es ja auch so ein bisschen in die Nummern, also Rückennummern, die jetzt vergeben wurden, passen. Man hat ja rund um Hoffmann die 1 gegeben, was ja irgendwo auch so ein
Genau.
bisschen sinnbildlich dann immer dafür
Genau.
spricht, wie so die
Ja.
Hierarchie im Tor aussieht. Luka Podlech hat die 32 bekommen, Adrian Gantenbein die 17. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Martin Wasinski die 21, Mehmet Can Aydin 23, Anton Donkor 30, Taylan Bulut 31, also Vitali Becker hat die 33 und Niklas Batel die 36 bekommen, um jetzt mal ein paar davon zu nennen. Musa Sylla hat die 9 bekommen, finde ich ganz spannend, weil es halt diese klassische Stürmernummer ist und er ja bisher auch einiges dafür getan hat, dass er zu einem klassischen Neuner heranwachsen könnte. Deswegen, da bin ich wirklich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und wie das Ganze ausgehen wird. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt eigentlich alles über heute Abend so mehr oder minder gesagt. Oder wolltest du jetzt noch irgendwas, was du vielleicht noch erwartest? Hast du Eindrücke zu Sebastian Polter irgendwie im Trainingslager gewonnen? Das würde mich persönlich jetzt zumindest noch interessieren, weil er ja auch jemand ist, der ausgeliehen wurde, irgendwie auf Schalke ja auch nur so semi angekommen ist, sportlich gesehen. Wie präsentiert der sich im Trainingslager? Hast du da irgendwas?
Also was die Einstellung betrifft, kann man überhaupt nichts vorwerfen. Er ist sehr engagiert und gibt in jeder Einheit alles. Aber ich kann mir nicht vorstellen, er ist jetzt 33 Jahre alt, dass Schalke ernsthaft mit ihm plant. Aber ihm ist ja der Markt besonders schwierig. Also normalerweise, also wenn es eine Möglichkeit gibt, würde Schalke ihn sofort, glaube ich, transferieren wollen oder den Vertrag auflösen. Ist jetzt die Frage, wie Polter tickt. Er wird auch die nächsten Wochen erstmal abwarten, wie sich die Lage dann darstellt im Angriff. Es kann ja immer neue Konstellationen geben. Auf einmal verletzen sich zwei Stürmer. Dann wird er dann doch gebraucht vielleicht, was wir ja nicht hoffen wollen. Also von daher muss man mal abwarten. Heute soll er angeblich zum Kader gehören. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Einige Spieler werden ja gar nicht zum Kader gehören. Und von daher ist das ein kleiner Fortschritt. Aber andererseits, wenn man sieht, beim Blitzturnier in Meppen, da muss er mitfahren, hat aber keine Minute gespielt. Da soll er auch nicht gerade glücklich drüber gewesen sein, ganz vorsichtig formuliert. Und von daher, sagen wir mal, glaube ich nicht, dass er eine Zukunft hat auf Schalke. Aber warten wir erstmal die nächsten Wochen ab. Es können sich dann immer neue Konstellationen entwickeln.
Definitiv. Ich weiß nicht, wir können ja noch über zwei ehemalige Schalker sprechen, die jetzt neu verpflichtet wurden. Darüber hast du ja auch, oder einen neuen Verein gefunden haben, besser gesagt. Darüber hast du ja auch berichtet. Einmal der alte Rechtsverteidiger Steven van der Sloot, der jetzt in Holland gelandet ist. Irgendwie so ein bisschen schade, fand ich, weil er von vielen gefordert wurde. Irgendwie es dann aber doch sehr lange gedauert hat, bis er gespielt hat. Das, was er gezeigt hat, war, ich würde sagen, es war okay. War jetzt nicht überragend, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Gerade in Bezug auf die letzte Saison im Ganzen betrachtet, fand ich es jetzt nicht schlecht. Aber man hat sich ja danach nicht auf einen Anschlussvertrag einigen können. Was.
Ist richtig. Also ich sehe es genauso wie du. Wobei Karel Gerrards scheint, glaube ich, von Anfang an nicht überzeugt gewesen zu sein von Van der Sloot. Sonst hätte er ihn schon mal viel früher zum Einsatz bringen können. Ich weiß ja noch, dass der Van der Sloot mit auch in Albufeira sogar war, aber trotzdem durfte er da nicht richtig ran oder nur kurz. Und dann hatten wir alle eigentlich gedacht im Journalistenkreis, dass dann endlich sein Debüt dann in der zweiten Liga kommen würde, zumindest in der Rückrunde. Aber auch das ist nicht geschehen und da haben wohl mehr die Zweifel überwogen und es soll ja dann auch in finanzieller Hinsicht, was einen neuen Vertrag betrifft, zu keiner Einigung gekommen sein und deshalb haben sich dann wohl beide Seiten getrennt. Andererseits muss ich aber auch sagen, Van der Sloot hat nicht so performt, als dass man sagen müsste, den hätte Schalke aber unheimlich den hätte Schalke halten müssen, sozusagen, ne?
Wie gesagt, das war das, was ich ausdrücken wollte. Also ich fand ihn jetzt letztes Jahr nicht schlecht. Er war okay im Sinne des ganzen Mannschaft. Es ist nur irgendwie, weiß ich nicht, weil er halt von vielen gefordert wurde und dann irgendwie nicht so die Chance bekommen hat. Aber ich vermute mal, die Wahrheit wird da liegen oder vermutlich da liegen, wo du gesagt hast, dass Karel Gerrards einfach nicht überzeugt war von ihm. Und wenn man sich jetzt mal die Rechtsverteidigerposition in diesem Jahr anschaut oder jetzt in der kommenden Saison, hat man da ja auch wieder genug Alternativen mit einem Gantenbein, den man geholt hat. Ich meine, Anton Doncor ist auch Rechtsverteidiger, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Also da hat man ja jetzt dieses Jahr sowieso noch ein paar Alternativen. Selbst wenn Henning bleiben sollte, wäre er ja wahrscheinlich auf dem Papier auch nur irgendwie Nummer 3 oder 4 als Rechtsverteidiger. Also da hat man ja auf der Seite im Vergleich zu anderen Positionen ja durchaus schon einen gewissen Überschuss, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mich übrigens vertan, Donko ist linker Verteidiger. Mehmet Can Aydın meinte ich noch als Rechtsverteidiger.
Wobei Aydın bisher jetzt in den Trainingseinheiten alles andere als überzeugt hat. Also da hatte ich eigentlich mehr erwartet. Und von daher, also so üppig finde ich da die Personallage nicht, aber man muss abwarten. Schalke hat ja jetzt eigentlich kommuniziert, dass hinten jetzt die Planungen abgeschlossen sind. Aber wie gesagt, es kann sich immer noch irgendwas ergeben, womit man nicht rechnet. Und auch da gilt es dann erstmal noch abzuwarten. Wenn man gerade so ein großes Netzwerk, ich glaube schon, dass er jederzeit in der Lage ist, dann auch flexibel zu handeln und vielleicht noch jemanden aus dem Hut zu zaubern, woran man jetzt noch nicht denkt. Und man weiß ja auch nicht, ob die gute Personalsituation jetzt in Sachen Verletzungen, ob die bestehen bleibt.
In der Hinsicht ist es vielleicht auch, weil ja jetzt, es wird ja auch viel kommuniziert. Ich weiß, ihr habt es gestern Abend oder du hast es gestern Abend besser gesagt ja auch geschrieben. Eigentlich will man ja den Kader verkleinern, aber man hat halt jetzt einen relativ großen Kader mit diesen 29 Mann, die halt gerade in
Ja, also Karel
Österreich.
Gerrards Grundvorstellung sind 22 Feldspieler plus die Torhüter. Und da ist man jetzt noch weit entfernt von, ne? Also deshalb erwarte ich schon noch Bewegung, aber diese Bewegung kann noch lange dauern. Es kann auch bis Ende August dauern dann.
Definitiv. Wie gesagt, der Punkt, den ich machen wollte, war, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, in Anführungsstrichen, dass man diese Personalbewegung erst kurz vor Ende macht, weil man dann halt auf potenzielle Verletzungen noch mit internen Leuten reagieren kann und nicht direkt wieder in den Handlungszwang kommt, extern aktiv werden zu müssen oder extern einkaufen zu müssen, sondern halt dann mit dem eigenen Kader erstmal
Naja.
wirtschaften kann oder schauen kann, wie sich das Ganze verändert. Was noch spannend ist, finde ich zumindest, ich weiß nicht, ob du da mehr Informationen zu hast, es ist ja von den offiziellen, also offiziellen im Sinne von Matthias Tillmann, Christina Rühl-Hamers, die sind ja alle hier geblieben, weil man ja immer noch keinen neuen Hauptsponsor präsentieren konnte. Hast du da.
In der Tat, das ist spannend und auch sehr ungewöhnlich. Weil ich kann mich jetzt an kein Trainingslager erinnern. Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, wo kein Vorstandsmitglied dabei war. Aber diesmal ist es wirklich so, dass der Vorstand besteht ja nur noch aus zwei Personen, Christina Rühl-Hamers und Matthias Tillmann, dass beide jetzt keine Zeit gefunden haben, nach Mittersiel zu kommen. Gut, der Zeitraum ist auch sowieso kurz, ist ja nur eine knappe Woche. Aber ich glaube schon, dass das ein Indiz dafür ist, dass die Suche nach einem neuen Hauptsponsor jetzt in die Endphase rückt und dass man fieberhaft bemüht ist, jetzt endlich bald, so schnell es geht, jemanden zu präsentieren, denn sonst läuft Schalke ja die Zeit davon und Matthias Tillmann hat ja mehrfach betont, auch gegenüber uns am Trainingsauftakt, dass er spätestens am ersten Spieltag jemanden haben wird und insofern ist jetzt Tempo angesagt und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt gerade die entscheidenden Gespräche laufen, denn sonst war es immer in den letzten 20 Jahren so, dass immer jemand von Vorstand aufgetaucht ist, vielleicht nur für 1 oder 2 Tage, aber dass gar keiner kommt, das hat es schon lange nicht mehr gegeben und deshalb ist auch das Journalisten, der Journalistenabend, den wir sonst immer traditionell haben mit den Vorständen, konnte diesmal nicht stattfinden. Also es war kein Vorstand dabei, aber er hat trotzdem schon stattgefunden. Auch ungewöhnlich, sofort am ersten Tag, am Montagabend. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich oder sehr ungewöhnlich. Und da waren dann nur zwei Mitglieder der Presseabteilung sowie Ben Manga und Marc Wilmots dabei.
Ja, wie gesagt, das ist spannend. Jetzt hat man ja für bis Ende Juli nochmal den Vertrag mit Veltins verlängert, damit man auf den Te also in den Testspielen nicht ohne Sponsor dasteht. Aber es ist
Ja.
ja nicht nur der Hauptsponsor, der irgendwie aktuell fehlt, sondern es sind ja auch noch, man hat jetzt mit meinauto.de und Mulex ja auch nochmal zwei weitere Sponsoren, die man
Verloren
verloren
hat.
hat, beziehungsweise die halt
Ja.
jetzt nicht mehr dazugehören. Da braucht
Ja.
man ja auch in gewisser Weise zumindest Ersatz für. Und ich bin da echt gespannt,
Genau.
was da die Lösungen sind, die da präsentiert werden und wer dann am Ende vorne auf der Brust, auf den Trikots zu sehen sein wird.
Ja, ist natürlich ein schwieriger Spagat. Der Vorstand will natürlich auch eine adäquate Summe aus ihrer Sicht haben. Und ich habe sowas gehört von 3,5 bis 4 Millionen Euro pro Jahr. Und das ist in diesen wirtschaftlichen schwierigen Zeiten nicht so einfach, zumal für einen Zweitligisten, der die letzte Saison nur mit Platz 10 abgeschlossen hat. Und von daher sind das immer schwierige Gespräche, aber man hatte jetzt auch lange Zeit. Man konnte sich darauf einstellen. Veltins hatte immer kommuniziert, dass sie nur einspringen als Hauptsponsor und dass nach der Saison Schluss ist. Da konnte ja Schalke schon froh sein, dass sie so einen verlässlichen Partner haben. Aber die Situation war jetzt lange bekannt und insofern ist es schon ein bisschen enttäuschend, dass immer noch kein Hauptsponsor da ist. Denn wenn man sich mal daran erinnert, an die letzte Mitgliederversammlung, da wurde ja der Dr. Bernd Schröder, der damals noch Vorstandsvorsitzender war, massiv kritisiert vom Aufsichtsratsvorsitzenden Axel Hefer, weil sie mit dem Sponsoring-Akquise nicht zufrieden waren. Und wenn man jetzt die Bilanz guckt des aktuellen Vorstands, die ist auch nicht viel besser geworden. Also von daher muss man das schon kritisch anmerken. Da müsste Axel Hefer jetzt auch den aktuellen Vorstand anzählen, was er natürlich nicht machen wird. Aber das ist alles schon sehr, sehr problematisch.
Hörst du darüber auch was, wenn du jetzt am Trainingsplatz in Mittersee rumläufst, unterhalten sich Fans auch über sowas oder liegt der Fokus bei denen wirklich aktuell nur auf dem, was sie auf dem Platz sehen und auf
Nein,
dem?
diese Sponsorengeschichte ist natürlich auch immer ein Thema, es ist klar. Weil ja früher in Schalke die Sponsoren die Türen eingelaufen, das ist ja ganz klar. Auch die Zahl der Premium-Partner hat sich ja verkleinert. Und von daher, das sind ja alles wichtige Dinge. Und von daher muss man das schon genau im Auge behalten. Aber dem Verein geht es eben finanziell sehr, sehr schlecht. Und die letzte Maßnahme, wie die Einstellung der Printausgabe des Schalker Kreisels, zeigt ja ganz eindeutig, wie schwierig das ist. Denn der Kreisel war für mich immer ein Stück Kulturgut der Vereinsgeschichte. Und dass man noch nicht mal in der Lage ist, vielleicht auch nur noch dann 4 Ausgaben im Jahr zu produzieren. Man darf ja nicht vergessen, Schalke hat auch viele ältere Mitglieder. Und man kann ja jetzt nicht von jedem verlangen, dass die digital noch so fit sind, dass sie dann irgendwas Digitales lesen. Also das finde ich schon sehr, sehr schade. Ist auch meine persönliche Meinung. Und die Haltung der Fans war da auch gespalten. Einige fanden es auch gut, dass der Kreisel nicht mehr gibt. Aber ich bin da gegenteiliger Meinung und ich bedauere das eigentlich sehr. Und allein die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, ist ja auch bezeichnend. Es wurde ja nicht auf der Homepage bekannt gegeben, sondern nur für die Mitglieder in dem sogenannten Mitgliederbrief. Also das heißt, ich habe auch schon viele Leute gesprochen, die wussten davon noch gar nichts, die jetzt kein Mitglied sind, aber auch Schalke-Fans. Und die haben dann überhaupt noch nicht mitgekriegt, dass es den Kreisel nicht mehr geben wird.
Ja, wie du schon sagst, ist, glaube ich, aktuell schwierig, einfach dass die Sponsoren auch vielleicht dann für die Summen, die man dann halt auch gerne haben will, dann auch zu finden. Einfach weil es halt, ja, wie du schon sagst, es ist zweite Liga. Man hat letztes Jahr nicht wirklich überzeugend abgeschlossen.
Ja.
Und die Summen, die man da verlangt, sind halt ordentlich. In jedem Fall. Deswegen, ich bin da echt sehr gespannt, aber allerdings kann man ja auch was, wir können ja nicht nur draufhauen, sondern es gibt ja auch was Positives in dieser Hinsicht zu erwähnen. Man hat ja auch mit einem Sponsor die Zusammenarbeit verlängern können. Man hat mit Böcklunder sich jetzt auf zwei weitere Jahre, wenn ich mich richtig, wenn ich es richtig gelesen habe, geeinigt und es sollen so knappe 700.000 ungefähr werden, die dann in diesen 2 Jahren
Ja.
laufen sollen. Ist ja irgendwo ein positiver Aspekt, oder was denkst du?
Das ist richtig, aber meine Informationen waren schon immer so, dass Böcklunder auf jeden Fall verlängern wird. Aber die Summe, die jetzt korportiert wird, ist natürlich auch geringer als das, was Böcklunder früher bezahlt hat. Aber es ist ja bekannt, dass sie zur Tönnies-Gruppe gehört und dass Clemens Tönnies ist natürlich immer bereit, oder jetzt sein Sohn Maximilian, weil er Chef von Böcklunder ist, dass sie das Schalke in dieser Hinsicht, sage ich mal, nicht im Stich lassen und ihr Sponsoring dann weiter auch fortführen. Wenn auch jetzt nicht mehr vielleicht in dem finanziellen Umfang, den sich Schalke gewünscht hat, aber du hast recht, das ist natürlich dann auch wieder ein positives Signal.
Wie gesagt, alles andere muss man jetzt irgendwie abwarten, ob und inwiefern sich da jetzt ein neuer Sponsor dann finden lässt. Ich denke mal, da wird man irgendwo dann schon auch Lösungen finden. Also,
Muss,
ich
muss,
wollte sagen,
muss.
du musst Lösungen finden. Andererseits, wenn du jetzt keine wirkliche Lösung, sondern wieder nur so eine Interimslösung präsentierst, glaube ich, wird der Aufschrei auch sehr groß sein, weil man sich ja mit Sports 5 extra eine Firma also in Zusammenarbeit mit dieser Firma gegangen
Ja.
ist, die ja darauf spezialisiert ist, Sponsoren zu finden für Vereine. Und ich glaube, das würde auch für einen immensen Aufschrei sorgen, wenn man da jetzt nichts präsentieren würde, beziehungsweise wieder nur so eine Notlösung präsentieren würde, wie es mit Veltins letztes Jahr war.
Das ist richtig, ja. Naja.
Ja, dann, ich weiß nicht, was kannst uns ja mal ein bisschen mitnehmen, was jetzt so die nächsten Tage noch auf uns zukommt. Ich meine, wir haben jetzt das
Ja,
Testspiel heute Abend.
morgen wird früh wird trainiert werden, so wie ich jetzt bisher gehört habe. Und dann findet eine Teambuilding-Maßnahme statt in Mittersiel am Nachmittag. Und am Abend ist die traditionelle blau-weiße Nacht. Also auch das Programm ist dann sehr, sehr voll. Freitag gibt es wohl nochmal 2 Trainingseinheiten. Und am Samstag steht dann das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Mittersiel gegen Dynamo Kiew auf dem Programm. Natürlich auch nochmal ein sehr prominenter und renommierter Gegner. Und am Sonntag geht es dann, wie gesagt, schon am Vormittag zurück nach Gelsenkirchen. Und dann haben wir sozusagen den zweiten Abschnitt im Rahmen der Vorbereitung hinter uns gebracht. Und dann wird sich dann auch entscheiden, welche Spieler dann weiter bei den Profis bleiben oder welche dann zu U23 zurück müssen. Und ja, dann sieht man schon mal ein bisschen weiter.
Ja, in der
So
Woche.
ist der Programmablauf jetzt. Also sonst ist weiter nichts geplant. Gibt ja jetzt hier noch den großen Aufreger in Mittersiel, weil es ja wieder viele Graffitis und Schmierereien gab. Das war gestern auch ein bisschen kurios. Ich kenne sehr gut den Rasenchef sozusagen, den Herr des Rasens, wie ich ihn immer nenne. Harald Schneider heißt er. Der ist so bekannt in Mittersiel wie in Köln der Dom. Den kennt also jeder. Der hat früher auch im Profibereich Fußball gespielt. Und er kam gestern auf unsere Journalistengruppe zu und hat dann unheimlich geschimpft über einen nur kleinen Teil von Schalker Anhängern, wie er ausdrücklich betont hat, die dann eben, wie schon in den vergangenen Jahren auch, mit allen möglichen Klebern und so, das schöne Dorf Mittersiel ein bisschen verunstaltet haben. Und das ist hier schon ein ziemlich großes Thema, auch andere Medien, nicht nur wir. Ich habe ja in meinem Tagebuch darüber heute Morgen berichtet und auch andere, die Bild hat darüber auch berichtet, groß, weil das schon ein ungewöhnlicher Vorgang ist, was da passiert. Und Harald Schneider hat sogar mit seinem Rücktritt gedroht als Rasenchef, weil er so sauer ist über diese Vorkommnisse. Und das ist nicht schön. Wie gesagt, es sind nur wenige Fans, die sowas machen, aber das ist ein kleiner Wermutstropfen auf die ansonsten sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Man ist jetzt das achte Mal hier in Mittersiel gewesen, hat eigentlich alles prima geklappt. Aber es wird auch das letzte Mal sein. Ich hatte ja schon vor einigen Tagen darüber berichtet, dass die Zusammenarbeit enden wird. Nicht jetzt, weil Schalke sich hier nicht wohlgefühlt hätte in Mittersiel, sondern weil Schalke dann nach 8 Mal hier in Österreich auch mal wieder was anderes kennenlernen will. Und auch mal wieder eine andere Gegend, weil das ja jetzt schon viel Routine geworden ist. Das kann man ja auch nachvollziehen. Und von daher gehe ich von aus, dass ich dann jetzt zum letzten Mal erstmal in Mittersee mit dem FC Schalke 04 gewesen bin dann.
Da wäre ich jetzt sonst drauf zu sprechen gekommen, darauf, dass du ja berichtet hast, dass es das letzte Mal ist. Aber ich finde persönlich, da kann man jetzt auch dem Verein keinen Strick draus drehen, sondern das ist halt einfach irgendwo dann auch in Ordnung, wenn man sagt, man war jetzt 8 Mal hier, man will jetzt mal was anderes sehen. Das ist,
Ja.
denke ich, nichts, was man jetzt irgendwie dann auch zu kritisch sehen sollte, sehen dürfte, weil das irgendwo dann ja auch vernünftig beziehungsweise menschlich ist. Ja, du hast es angesprochen, man hat jetzt noch ein Testspiel gegen Dynamo Kiew, nachdem heute, dann in der Woche drauf, sind ja nochmal zwei gegen den SC Verl
Fair,
und
ja.
gegen Twente Enschede die Woche darauf, bevor es dann ernst wird. Lass uns mal auf das, bevor es dann, also auf das, es wird ernst schauen im Sinne von der erste Spieltag der zweiten Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig. Du hast schon gesagt, die Fans waren eher positiv gestimmt, weil man gesagt hat, man hat ein Programm, womit man durchaus gut reiten starten kann. Ich würde mich dem Ganzen anschließen. Ich würde mich jetzt trotzdem noch nicht an eine Punkteprognose dafür wagen, aber ich glaube, man hat so in den ersten 5 Spielen durchaus einige Aufgaben. Also das Pokalspiel klammere ich jetzt aus, wo man durchaus einen guten Saisonstart schaffen könnte. Ich glaube, es wäre fürs Klima extrem wichtig. Oder siehst du es
Auf
anders?
jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Ja. Das stimmt.
Interessant fand.
Aber wie gesagt, Schalke hat eben einen großen Umbruch und man weiß natürlich jetzt auch nicht, wo man steht dann genau. Und die nächsten Wochen werden dann zeigen. Karagiras hat ja auch immer betont, dass sich die Automatismen dann einspielen müssen und die jungen Spieler, die neuen Spieler alle integriert werden müssen. Das ist natürlich die Hauptaufgabe und ganz, ganz wichtig, dass das Mannschaftsklima dann vernünftig ist. Und man wird dann auch jetzt gespannt sein. Und die Entscheidung erwarte ich jetzt ja auch zeitnah, dass dann nicht nur der neue Kapitän Kieran Karaman perfekt gemacht wird, sondern auch der Mannschaftsrat, der wird ja auch ziemlich verändert sein, weil ja viele Spieler, die dort bisher saßen, entweder Schalke verlassen haben oder wie Simon Terodde ihre Karriere beendet haben. Und von daher wird dieser Mannschaftsrat auch ein ganz neues Gesicht haben. Und da wird man auch sehen, wie Karel Gerrards den aufstellen wird, weil er ist ja so ein bisschen gegenüber seinem Vorgänger Thomas Reis da anders aufgestellt. Reis war ja mehr ein Trainer, der auch die Meinungen der Spieler dann gehört hat, während Gerrards der Meinung ist, es ist schon so wichtig, Kapitän und die andere Führungsstruktur, dass er das selbst bestimmt, weil er ja mit diesen Leuten dann auch ganz intensiv zusammenarbeitet. Also beide Positionen sind nachvollziehbar. Ein Trainer handhabt das so, der andere eben so. Und ja, dann wird man sehen, wie sich das einspielt. Es war ja kein Geheimnis, dass in der letzten Saison, vor allen Dingen in der Hinrunde, das Mannschaftsklima nicht gestimmt hat. Und jetzt oft natürlich jeder Schalke-Anhänger, dass das anders sein wird. Man wird auch spannend zu beobachten sein, ob schon Neuzugang in den Mannschaftsrat reinkommt oder eher nicht, ob ein junger Spieler drin ist. All solche Dinge sind ja dann recht interessant.
Ich versuch's jetzt einfach mal. Wenn ich dir jetzt eine Prognose entlocken müsste von, sagen wir mal, ein paar Spielern, wo du denkst, die haben eine Chance reinzukommen, wen siehst du da oben?
Eigentlich überhaupt keinen. Weil Schalke muss ja den Kader verkleinern. Und wenn, und ich finde, so gut performt haben jetzt die anderen nicht. Also, auch wenn Tobias Mohr natürlich im Training sich voll reinhaut und Matriciani ja auch. Aber ich sag mal, Schalke hat jetzt diese Entscheidung getroffen. Die planen nicht mehr mit ihm. Und es besteht natürlich dann auch in der die Gefahr, dass dann die sportliche Leitung so als Umfaller dann auch apostrophiert werden könnte. Wenn man einmal Hü sagt und dann auf einmal wieder Hot, dann ist natürlich dann nicht vernünftig auch.
Im Punkto Mannschaftsrat, hast du da irgendwelche Favoriten, die du sehen würdest? Also ich würde jetzt mal einfach der Erfahrung her und vielleicht auch der letzten Saison her, ich könnte mir vorstellen, dass ein Thomas Kallas eine Chance hat, in den Mannschaftsrat zu
Auf
kommen, in
jeden
den neuen.
Fall, auf
Paul
jeden Fall.
Seguin könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
Genau,
Hast du noch
genau.
irgendjemanden, wo du
Ja,
denkst,
Michael Janger könnte wieder reinkommen, weil er schon immer so lange da drin ist und Kassenwart ist. Da braucht man keinen neuen dafür, für die Position anstellen. Und dann haben wir noch Kaminski natürlich mit seiner Erfahrung. Wobei da ist ja, muss man ja erstmal abwarten, ob er überhaupt wieder Stammspieler wird. Ja, dann muss man mal sehen. Vielleicht entscheidet sich der Trainer auch für Armin Younes, weil der auch eine herausgehobene Position dann haben wird. Ja, das muss man mal abwarten. Aber das
definitiv.
sind meine Favoriten so, sozusagen.
Ich glaube auch, also wie gesagt, gerade bei Kallas und Seguin wäre ich sehr überrascht, eigentlich, wenn sie es nicht reinschaffen würden, weil ich glaube, dass beide ein gewisses Wort haben. Apropos Thomas Kallas, da hast du heute Mittag einen schönen Text zugeschrieben über seine Erfahrung mit José Mourinho. Lass uns da gar nicht weiter drauf eingehen. Ich will es nur anteasern, weil ich fand den sehr interessant und auch sehr, sehr lustig in Teilen. Wie ihr den lesen könnt, erzähl ich euch nachher oder gleich, wenn wir am Ende dieser Folge angekommen sind. Aber lass uns vielleicht noch kurz, wenn wir jetzt quasi, wenn du sagst, Kallas und Seguin sind zwei für dich, die reinkommen, Langer kann ich auch definitiv nachvollziehen, weil er, wie du schon sagst, lange Kassen war, das sein Wort ja auch immer noch, auch wenn der in Anführungsstrichen eigentlich immer nur Nummer 4 ist im Torwart-Quartett, ja irgendwie doch auch einen gewissen Stellenwert hat und das sich ja auch gerade in der letzten Saison, fand ich, sehr, sehr stark nochmal rauskristallisiert hat, dass eigentlich Michi Langer, auch wenn er die meiste Zeit halt nur auf der Bank sitzt, dann trotzdem immer wieder es irgendwie dann doch noch geschafft hat, so gefühlsmäßig zumindest die Mannschaft zu erreichen. Das ist ja auch
Genau.
eine Sache, warum ich finde persönlich, dass es sehr, sehr wichtig war, den zu halten, auch wenn er quasi jetzt nicht die Perspektive mehr hat zu spielen. Dann hast du bezüglich des Ticketverkaufs ein wenig was mitbekommen, Frank? Ich frage dich jetzt einfach mal so.
Nein.
Nein, okay. Aber du, aber es war ja so, dass der Ticketverkauf ja letzte Woche Freitag war und ja die Tickets mal wieder sehr, sehr schnell weg waren und
Ach
Carreguera.
so, diese Geschichte meinst du?
Ja.
Ja, klar, das habe ich natürlich mitbekommen, klar. Das ist natürlich für Schalke ein super Signal, wie schnell das war. Ob es da jetzt natürlich, es war ja auch zu lesen, es gab wieder technische Probleme, aber ich bin da auf Seiten des Vereins. Wenn so ein Ansturm ist, dass da vielleicht nicht alles läuft, dass manche Leute nicht durchkamen, das ist der Fluch dann der Popularität dieses Vereins. Und
Definitiv.
wenn jetzt alle Karten schon weg sind, das spricht ja nur für Schalke, dass die Leute weiter in ihrem Verein die Treue halten. Und klar, einige haben dann kein Verständnis dafür, wollen unbedingt Karten haben, aber das Digitale ist auch nicht immer das Nonplusultra. Und da kann es schon mal passieren, dass da Probleme gibt. Und das sollte man aber auch nicht überbewerten. Schalke, die Mitarbeiter werden alles gegeben haben, damit da keine Probleme auftauchen. Aber manchmal tauchen eben Probleme auf. Das ist dann einfach so.
Diese Popularität hat ja auch den Trainer in gewisser Weise beeindruckt. Der war ja, er hat ja so sinngemäß ungefähr gesagt, sowas würde es bei nur sehr wenigen Vereinen geben, dass
Ja,
da so
also
ein großer Ansturm drauf kommt.
man merkt in Mittersiele auch das Bestreben der Schalker, dass sie ganz eng weiterhin mit den eigenen Fans kommunizieren wollen. Nach dem ersten Training war es so, dass sogar Karel Gerrard zum Mikrofon gegriffen hat und ein paar Worte an die Fans gerichtet hat. Das war bisher nicht üblich. Also die anderen Trainingslager, da hat kein Trainer noch zu den Fans nach der ersten Einheit gesprochen. Vielleicht mal der Sportvorstand, damals noch Peter Knebel. Aber diesmal haben Marc Wilmots und Karel Gerrards ein paar Worte zu den Fans gesprochen, haben auch ein Fass Freibier ausgegeben. Jetzt können Kritiker sagen, das ist populistisch, aber man kann natürlich auch sagen, da sieht man, Schalke ist ein familiärer Verein und alle ziehen an einem Strang. Und insofern war es ja dann auch eine gute Geste.
Es passt ja auch so ein bisschen zu dem, was quasi, ja, was Schalke letzte Saison auch suggeriert bekommen hat. Also, ich würde behaupten, wenn man die Fans nicht gehabt hätte, wäre es gerade in einigen Heimspielen auch nochmal sehr, sehr kritisch geworden. Ich glaube, diese Bindung ist sich der Verein auch in gewissen Teilen bewusst geworden, wie wichtig dieser Part dann auch ist und dass man die auch irgendwie wieder mit abholen bzw. mit ins Boot holen sollte. Deswegen, da bin ich definitiv bei dir, da das sollte man aber auch nicht überbewerten, das glaube ich auch nicht, das wäre auch irgendwie fatal, wenn man das tun würde, wenn man jetzt sagt, ja, es gab technische Probleme beim Ticketverkauf. Ich glaube, da können die einfach nichts für, dass das passiert. Lass uns, bevor ich dich gleich entlasse, weil ich weiß, dass du ja zum Spiel musst und ich will dich auch gar nicht unnötig lange aufhalten. Zwei Dinge noch. Ich würde, bevor ich auf unsere Frage der Woche komme, würde ich quasi versuchen, ich piekse dich mal, auch wenn ich vermute, dass du mir wahrscheinlich keine Prognose geben willst, weil ich gerade selber gesagt habe, ich will nicht unbedingt eine tätigen. Willst du eine Prognose abgeben, was du glaubst, wie viele Punkte Schalke aus den ersten Spielen holt, oder sollen wir direkt gucken, was unsere Userinnen und User quasi gesagt haben?
Wie viele erste Spiele meinst du
Vier, die
denn?
ersten vier.
Vier. Wer ist der vierte Gegner? Die spielen dann zweimal in
Köln.
Magdeburg und
Also,
zu Hause gegen Köln.
ja, also es ist zu Hause gegen Braunschweig, auswärts in Nürnberg, auswärts in Magdeburg und zu Hause gegen Köln.
Dann bin ich mal optimistisch und sage 10 Punkte. Drei Siege, ein Unentschieden. Unentschieden wären so in Magdeburg.
Würde ich tatsächlich sogar mitgehen. Also ich glaube auch, dass das ähnlich wird. Und wie gesagt, wir haben unsere User gefragt, in unseren Fragen der Woche. Diese Woche ist es nur eine Frage. Und wir haben auch 42% auf dem Kopf, die gesagt haben, da sind locker 8 Punkte drin. Also die sind ähnlich optimistisch wie wir. Wobei ich jetzt nicht mal zwingend sagen würde, das ist optimistisch, aber das, was man so aktuell sieht und auch jetzt das, was du erzählst, klingt ja relativ positiv eigentlich im Großen und Ganzen, wenn man sich das Trainingslager jetzt bisher anschaut. Dann haben 26,1% haben gesagt, die Heimspiele bringen jeweils 3 Punkte. Startprogramm ist gut, volle Punkte, also 12, haben 20,4% gesagt. Und jetzt kannst du mal raten, Zitterstart weniger als 3 Punkte. Was glaubst du, wie viele haben das gesagt?
Nicht so viele, 10,5%.
Es waren tatsächlich 11,5, also ich
Oh.
weiß 11,58%.
Ja.
Woher das, also weiß ich nicht. Vielleicht sind die noch so gebrandmarkt von der letzten Saison, was ich in Teilen irgendwo
Ja.
nachvollziehen könnte, dass dem so wäre. Das kann passieren, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlicherweise. Ich hoffe es zumindest nicht, dass das so ist. Deswegen, ja, ich bin auch gespannt. Ich finde es ähnlich positiv wie du, das finde ich schon mal gut. Und bevor wir jetzt gleich die Kiste zumachen, du schreibst ja fleißig Tagebuch und dieses Tagebuch erscheint jeden Morgen um 5 Uhr, wo du deine Tage zusammenfasst, was du so erlebst im Mittersill. Das Ganze ist allerdings, oder was heißt das Ganze ist allerdings, aber diese Texte sind mit einem Plus teilweise versehen. Nicht nur der, auch der Text von Thomas Kallas, den ich gerade leicht angeteasert habe, den ich sehr lesenswert fand. Und wir haben jetzt eine neue Aktion. Bisher hatten wir ja immer 3 Euro für 3 Monate. Die Aktion ist jetzt abgelöst worden durch eine neue Aktion und die heißt 1 Euro für 4 Wochen. Das heißt also, ihr könnt 1 Euro, wenn ihr einmal 1 Euro bezahlt, könnt ihr für 4 Wochen euch quasi alles angucken, was hinter diesem Plus sich verbirgt. Da sind Texte drin, wo der Frank sehr viel Arbeit reinsteckt, unter anderem, wo er dann jetzt aktuell gerade zusammenfasst, was er so in Mittersill erlebt, was für spannende Geschichten er da hat. Ich kann verraten, er hatte, wie gesagt, direkt am ersten Tag, ich glaube, ich habe es am Anfang der Folge erwähnt, schon eine kleine interessante Geschichte mit ein paar Fans, die ihn ein wenig nach Informationen gefragt haben, wo der Frank ein wenig schwach geworden ist. Aber sowas erfahrt ihr da zum Beispiel. Und wie gesagt, ihr könnt das jetzt für 1 Euro 4 Wochen lang testen, um euch dann anzugucken, ob euch das Ganze gefällt, ob euch das Ganze zusagt, was wir natürlich hoffen. Und dann würde ich dich jetzt, lieber Frank, auch angesichts davon, dass ja in 18 Uhr ist Anschluss, ne? Oder um 19 Uhr,
Genau.
18 Uhr, dass ja du auch noch ein wenig fahren musst, bis du
Genau.
ankommst, würde ich dich jetzt mal in Richtung des Spieles entlassen wollen.
Saalfelden wird gespielt, ja.
Nach Saalfelden entlassen wollen und würde sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Trainingslager zu reden. Ich hoffe, dir auch. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit
Ja.
da. Und wir haben jetzt noch
Vielen Dank.
30 Sekunden, Frank, in der du. Ey, du kannst ja. Sollen wir aus Spaß das Spiel heute Abend eben tippen?
1-1.
Ich sag, Schalke gewinnt 2-1. Torschützen sind zweimal Musa Sylla, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, ich sage auch, Silla trifft auch einmal dann.
Perfekt.
Okay.
Dann wünsche ich dir viel Spaß, Frank, und bedanke mich
Alles
und
klar.
sag
Ja,
ciao, ciao,
danke.
Glück auf.